Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem besonderen Enjoy Your Bike Podcast und zwar eine kleine Interviewfolge. Ihr wisst, wir haben noch nie richtig Interviews geführt, außer zweimal bisher. Mal gucken, wie das funktioniert. Jedenfalls sitzt neben mir Gerard Wuhn und Andy Kessler. Beide bekannt, kennt ihr als Gründer auch der Marke Open. Die Fahrräder stehen im Hintergrund für alle, die zugucken bei YouTube. Wenn ihr nicht zuguckt bei YouTube und den Podcast hört, vielleicht lohnt es sich ja trotzdem mal reinzugucken, damit ihr Gesichter habt zu den Leuten, mit denen wir hier sprechen, damit ihr überhaupt wisst, welche Stimme zu wem gehört. Wir machen jetzt hier mal eine lockere Runde. Und die erste Frage, die wir uns so überlegt haben, wen frage ich denn zuerst?
Das ist, glaube ich,
ist das die erste Frage?
Genau, das ist die erste Frage.
Die erste Frage ist, wer möchte zuerst antworten?
Also, genau. Ich beantworte. Ja. Ich sage zuerst keine Antwort.
Ja. Also, du sagst zuerst keine Antwort. Das ist sehr gute Basis hier.
Es wird ja es ist tatsächlich Podcast. Ja so, ihr baut diese Open-Fahrräder für uns, damit wir viel Fahrrad fahren. Was uns tatsächlich interessiert, wie bist du zum Fahrrad gekommen? Warst du Radsportler früher, Triathlet, was auch immer? Wann war dein erstes Fahrradrennen? Gibt es da irgendwas zu erzählen?
Die will ich beantworten. Nee, die Frage geht an beide. Geht an beide.
Ja. Okay, Rui, du musst für mich antworten oder für dich selber?
Nee, ist okay.
Okay. Nee, ich habe eigentlich nie Rennen gefahren, bis dann in der Cervelo-Zeit. Also okay. Erst nachdem ich Cervelo gegründet habe, habe ich mein erstes Rennen gefahren.
Okay.
Und das war auch mein letztes.
Oh, ein Rennen. Okay, wo war das?
In Kanada. Das war in Provinzianen, also sag mal Bundesland,
okay.
Meisterschaften. Das war mein erstes Rennen, was natürlich Wahnsinn war. Und dann der erste Runde war ziemlich gut, aber das waren nur 4 Kilometer. Und dann der zweite Runde ging es schon ziemlich.
Das heißt, du hast damals Cervelo gegründet, für die das nicht wissen. Du warst der Gründer der Marke Cervelo in Kanada. Da können wir ja später vielleicht auch noch mal im Detail drauf eingehen. Das heißt, du hast Fahrräder gebaut oder wolltest Fahrräder bauen, ohne zu wissen, wie das überhaupt ist, Rennen zu fahren?
Es gab natürlich genügend Marken, die ja als Ex-Profi oder so gegründet worden sind und dann von dieser Seite. Aber wie kann man, wenn man ein Rad fahren kann, warum kann man dann ein Fahrrad entwerfen?
Okay.
Also, du fährst Auto.
Ja, ja.
Aber wenn du ein Auto zusammenbastelst, möchte ich es nicht fahren, denke ich. Es hat wirklich nichts miteinander zu tun. Es kann helfen.
Ja.
Aber er hat natürlich, und deshalb war es auch eine Meisterschaft, weil die meisten Leute, die wir kannten, das waren dann Profis und
okay.
Leute, die sehr gut fahren können. Und deshalb waren die auch da, oh, kommst du mal mit, fährst du mal ein Rennen mit uns. Und dann war es dann sofort das.
Das heißt, du bist eigentlich von der Ingenieursseite, du hattest Interesse, Fahrräder zu bauen?
Genau, Maschinenbau und dann schon seit ich so 14 Jahre alt bin.
Okay, und hattest du vorher schon Fahrräder?
Ja, also meistens Liegeräder und so,
okay.
Also nicht wirklich Rennräder. Und hat das sich so langsam geändert und dann mein Diplomarbeit war dann Entwurf von einem aerodynamischen Fahrrad.
Okay.
Und dann das ist dann der erste Cervelo gewesen.
Ah, das ist ja interessant.
Und der damalige Geschäftspartner, Phil
Reitz.
Ihr kanntet euch dann vom Studium oder wie kanntet ihr euch damals?
Ja, also ich habe das Studium eigentlich in Holland absolviert und dann nur den Diplomarbeit in Kanada gemacht. Und dann im gleichen Labor war auch Phil mit einem anderen
und so
Projekt beschäftigt. Und dann, in dem Sommer da habe ich den ersten Prototyp gebaut als Teil meines Diplomarbeits. Und dann hat er gesagt, oh, ich helfe mal dabei. Und dann so hat es angefangen. Aber wir kannten uns einander eigentlich nicht, auch nicht während des Studiums oder so. Es war das erste Mal, dass wir wirklich einander gekannt haben, ist, als wir dieses erste Rad gebaut haben.
War es dieses Grüne?
Ja, das Grüne.
Was sich da das so fancy
damals aussah. Blau war, aber dann ein paar Jahre später ist es grün geworden.
War es blau? Ich kenne nur dieses Foto. Hieß es
Baraki?
Baraki?
Ja.
Das war dieses grüne Aero-Rad, wo man so.
Ja, das war meine Diplomarbeit.
Aber das war am Anfang blau.
Mhm. Oh, stand auch nicht zur Velo drauf.
Totaler Inside-Talk. Es war blau, nicht grün. Alle denken, es war grün.
Ja.
Okay. Ja, Andi.
Ja, das
wie
bin
war
ich.
Deine? Wie war deine Fahrradbeginnzeit?
Meine Fahrradbeginnzeit hat eigentlich angefangen als Krüppel. Ich war eigentlich mit 17 war ich ein Sportkrüppel. Ich war in der Junior-Nationalmannschaft, habe mir ein paar Mal die Kreuzbänder gerissen, Meniskus gerissen.
Radsport oder?
Nee, Volleyball.
Okay.
Junior-Nationalmannschaft und habe dann das nicht mehr machen können. Und dann, das war 1988, hat mir mein Bruder angerufen und gesagt, hey, jetzt gibt es da so neue Dinger, die heißen Mountainbikes. Und es gab nur einen Laden in der Schweiz, der Cannondale hatte, der war in Basel. Und hat mir gesagt, hey, ich schicke dir die Kohle, du gehst mir dieses Rad kaufen. Habe ich dann auch gemacht, aber auf dem Heimweg habe ich wirklich gefunden, hey, das ist ja was richtiges Geiles. Und habe das Rad behalten, habe ihm dann die Kohle wieder überwiesen. Weil es nur eins gab und habe angefangen Rennen zu fahren mit Downhill-Rennen, Cross-Country-Helm, damals noch ohne Helm, habe dann ein, zwei Stürze gehabt und dann...
Kann man heute noch sehen.
Ja, kann man heute noch sehen, ja, man hat jetzt bleibende Schäden und dann habe ich studiert Geophysik und ich brauchte Kohle. Und ich habe dieses Inserat gesehen von Cannondale, dass die eine Sekretärin suchen, 100%. Und ich habe auf dem Cannondale Rennen gefahren und fand die Marke wirklich cool. Und habe dort angerufen und gesagt, hey, ich bin keine Sekretärin und ich kann nicht 100% arbeiten, aber ich finde die Marke geil. Und das war eigentlich der Vertrieb in der Schweiz, war auch nur damals eine Person. Und der hat gewonnen, ja, komm mal vorbei. Dann bin ich da vorbei und dann habe ich eine klassische Tellerwäscher-Karriere gemacht und habe wirklich als Sekretärin 40% angefangen zu arbeiten, Rechnungen abgebucht und bin dann so hängen geblieben. Also die sind dann, ich habe dann mein Studium abgeschlossen, die haben dann gerade Cannondale Europa gegründet und mein damaliger, kann ich sagen Chef, weil wir dann noch zu zweit waren, der wurde eigentlich Chef bei Cannondale Europa und der hat gefragt, ob ich nach Holland komme und mit ihm das zusammen dort gewisse Sachen aufbaue, dann habe ich wieder etwas gemacht, was ich nicht kann, also so Accounting und so Zeugs.
Okay.
Und so bin ich eigentlich in die Fahrradgeschichte reingekommen.
Aber das Studium hast du trotzdem zu Ende gemacht, oder war es?
Habe ich zu Ende gemacht, mit Ach und Krach, würde ich jetzt mal sagen. Und habe aber nie einen Tag auf dem Beruf gearbeitet, weil ich wirklich im Prinzip die Passion hatte für dieses Radding, die ich heute noch habe und das wirklich machen wollte.
Und seitdem in der Branche?
Seitdem in der Branche, war dann nach Cannondale war ich bei Scott 4 Jahre, hab dort Marketing und Verkauf gemacht. Das war wirklich so ein bisschen meine Ausbildung. Ich wollte eigentlich immer Wirtschaft studieren, aber fand das Studium total doof. Und habe dann wirklich so ein bisschen on the job meine Ausbildung gemacht. Und eben Scott war sicher ein wichtiger Bestandteil, da kam ich wirklich in den Marketing und den Verkauf rein. Eben vorher habe ich Buchhaltung gemacht und Leiter Innendienst von Cannondale, was ich eigentlich beides nicht konnte. Und also zum ersten Mal so nach 4-5 Jahren was gemacht, wo ich gedacht habe, das kann ich auch wirklich.
Okay. Ja. Und dann ist ja praktisch der nächste Step, dass wir vielleicht mal die beruflichen Sachen komplett durcharbeiten.
Ja, klar.
Ja, also machen wir. Wie machen wir es? Wir,
ist das eigentlich ein Jobinterview oder ein normales?
Ja, genau.
Wir können ja ein Jobinterview
und machen. Und was ist denn der Job, den wir hier...
Was macht ihr heute für einen Job?
By the way, Mike Senior, I'm not coming.
Ob der Mike das hört, das bezweifle ich. Das ist ein deutscher Podcast.
Nee, das heißt, ihr hattet beide eigentlich ja ein bisschen so einen Werdegang... Der ja doch anders ist, als man erwartet hätte. Ich hätte jetzt zum Beispiel bei Gerard gedacht, er ist selber vielleicht so Zeitfahrrad gefahren und hat dann gedacht, ah, ich mache das mal besser, als es vorher war.
Gefahren,
hat's besser
aber
gemacht.
Aber keine Rennen.
Genau, okay. Ja. Und bei dir so als Komplett-Quereinsteiger und bist ja dann dem Rad auch treu geblieben. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr beide euch überhaupt gefunden habt, um diese Firma Open zu gründen? Weil irgendwo muss ja eine Überschneidung gewesen sein.
Ja, weiß jetzt keiner mehr, oder wie?
Doch. Ich weiß noch genau den Moment, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Aber willst du anfangen?
Nein.
Ich diesmal anfangen? Gut, ich habe dann verschiedene Stationen gehabt. Nach Scott bin ich... Was habe ich dann gemacht? Habe ich zuerst was selbstständig gemacht, vor 2 Jahren. Ich habe Cliff Bar, das ist eine Energieriegel von Amerika, nach Europa rübergebracht. Und dann habe ich dieses Stelleninserat bei BMC gesehen, dass sie einen Geschäftsführer suchen und habe das 7 Jahre lang gemacht, eigentlich BMC aufgebaut. Und nach 7 Jahren hatte ich die Schnauze wirklich voll, weil ich gemerkt habe, dass ich immer wie mehr zum Manager wurde und ich bin einfach jemand, das Produkt Fahrrad ist für mich sehr wichtig. Also ich bin wirklich eigentlich in dieser Branche, weil ich ein Fahrrad in jeglicher Form, von 100 € Fahrrad oder vom Kinderfahrrad bis eben zum 10.000 € Fahrrad, einfach was Gutes finde. wollte da bei BMC weg, dann gehe ich da weg, weil ich wirklich einfach, weil es mir so zu corporate wurde und habe dann was gesucht und dann war das ein Stelleninserat? Nee, ich glaube,
keine Ahnung.
Ich glaube, Beppo Hilfiger, der eben mein Ex-Chef von Kennedy, der mich damals entdeckt hat, der hat mir, glaube ich, gesagt, dass Cervelo jemand sucht. Und dann eines schönen Tages bin ich nach La Chaux-de-Fonds, war ein schöner Sommerabend, irgendwie in einer Kneipe draußen, haben wir unser Jobinterview war gehabt.
War das nicht
in Neuchâtel? Neuchâtel, sorry, nicht La Chaux-de-Fonds, nicht mehr, sehe ich. Ja, genau.
Da hattest du dein Interview bei Gérard.
Genau. Also es war natürlich nicht so ein klassisches Interview mit, wo
siehst nicht du so deine... Nicht so wie dies hier?
Stärken, Schwächen? Wo siehst du deine genau, Stärken und Schwächen und wo bist du in 5 Jahren? Und ich war so hoffentlich nicht mehr in der Bike-Branche. Ja,
okay. So war das. Mhm. Das heißt, du hast dann auch bei Cervelo angefangen?
Ja.
Okay, das habe ich noch gar auch noch nicht gewusst.
Eigentlich Verkauf gemacht, alles außerhalb Amerika.
Und was einige vielleicht schon wissen, einige nicht, Cervelo, die Firma hast du dann irgendwann verkauft und du bist da geblieben oder seid ihr gemeinsam?
Nee, er hat sie verkauft, weil ich weggegangen bin.
Ach, das ist die Story.
Also, also solange er da war, war es unverkaufbar.
Das wird ein sehr gutes Gefühl.
2011 bist du, glaube ich, gegangen und ich auch. Also ich war schon von der operationellen Seite war ich schon weg bei Cervelo 2011, weil also es war nicht corporate, aber es war zu groß. Aber dann also natürlich die Firma, dann haben wir die 2 Jahre da Cervelo Testteam gehabt und wenn so eine Firma wächst, dann macht man weniger und weniger, was man eigentlich wirklich mag. Okay. Und da habe ich gesagt, okay, und wir müssen auch ein bisschen restrukturieren. Und dann haben Phil und ich gesagt, es ist vielleicht besser, wenn wir einen CEO haben, kein zwei. Und dann haben wir gesagt, okay, wir konzentrieren alles wieder in Toronto und nicht halbe Europa und Kanada. Und dann würde er also da bleiben. Und dann würde ich mich etwas anderes aussuchen, um zu machen. Und haben wir das also so organisiert, aber dann warst du gar also ich hatte keine Lust mehr, um in Cervelo da drin zu sein, aber wenn ich dann draußen war, dachte ich, okay, aber
mein Name, Leiden. Mein Gesicht ist
ja nee, das ist okay.
Die Leidenschaft.
Was ist das? Pension?
Meine Altersvorhersorge. Ja,
das ist alles noch drin und jetzt muss Phil das sicherstellen. Ja. Aber und Phil war auch nicht sicher, ob wir das noch so lange machen würden und dann haben wir so also Ende 2011 schon gesagt, nee, wir versuchen das mal zu verkaufen. Und dann war komischerweise eine holländische Firma, die da
ja, wer das nicht weiß, die Pond-Gruppe.
Die Pond-Gruppe hat das dann gekauft, weil die hatten schon ein paar Marken, also Derby Cycle hatten die gekauft und Gazelle und Citybike-Marke aus den Niederlanden. Aber die brauchten noch für den wirklich sportlichen Bereich, hat natürlich Focus und so, aber dann für den Cherry on Top suchten die ja noch etwas. Und dann Cervelo ist natürlich, wenn man im Performance-Bereich damals rumschaute, war es eigentlich keine Frage. Das Cervelo war wirklich der meist performance-orientierte Marke, die es da gab im Rennradbereich und Triathlon. Und dann haben die das gekauft und bin noch ein bisschen da geblieben, um die wollten dann, dass ich noch ein bisschen advisiere, was die machen sollten, aber habe ich auch gemerkt, dass sie eigentlich nie zuhörten. Aber ich habe auch immer gesagt, okay, ihr habt es gekauft, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ihr könnt alles ignorieren, was ich sage. Und so haben die das auch gemacht. Und dann, aber es ist okay. Also viele Leute waren da aus, tut es nicht weh, dass es, aber so funktioniert es. Wenn man das nicht möchte, muss man es nicht verkaufen.
Ja.
Und dann, nach ein paar Jahren habe ich gesagt, okay, es ist vielleicht, also, macht keinen Sinn, dass ihr mich ein bisschen noch etwas bezahlt für Rat, den du doch nicht hören möchtest. Und dann hat das so langsam so aufgehört. Aber natürlich bin ich gar noch immer in Kontakt mit den Leuten bei Pond, weil die sind nur 20 Kilometer von mir entfernt auch. So, also ein paar Mal im Jahr spreche ich noch Leuten, aber ansonsten bei Cervelo hat sich natürlich auch alles mittlerweile geändert. Also fast jeder, der da war, wenn ich noch da war, ist weg. Also die meisten Ingenieure und Verkauf ist nach Santa Cruz gegangen. Und also es ist auch nicht, es gibt nicht so viele Leute mehr, die noch da sind. Vielleicht ein oder zwei.
Bitte.
Entschuldigung.
Nee, mach mal. Aber man guckt wahrscheinlich, wenn einem die Firma mal gehört hat, doch sehr genau hin, was sie machen, oder? Oder ruft da mal an oder gibt man vielleicht auch noch Tipps oder ist das so weit weg,
dass man sagt? Also ich hatte immer, also bei jedem Eurobike oder Interbike natürlich, wenn ich da geht man zum Stand und dann sieht man die Leute, die man noch kennt und dann redet man damit. Aber das werden dann weniger und weniger.
Ja, ja.
Und natürlich insbesondere mit den Ingenieuren wird man, okay, ja.
Aber man guckt trotzdem wahrscheinlich, was so passiert da, ne? Also das, wie sich das weiterentwickelt oder ist das dann, wo man sagt, na macht den Kram und mich interessiert es gar nicht mehr. Das ist so die Frage, ja, wenn ich jetzt meine Firma verkaufen würde, wie
viel. Nee, natürlich ist es etwas Besonderes. Also das ist, also die Market Surveillance gab es nicht, bevor Phil und ich das angefangen haben. Also es ist nicht, dass wir jetzt die vierte Generation sind oder etwas gekauft haben und dann wieder verkaufen. Es gab von nichts, kam diese Marke. Also das ist unsere Marke, wird es auch immer sein natürlich. Also man möchte, dass die Marke gut geht und dass die Produkte weiter so gehen, wie man von Cervelo gewöhnt ist und so.
Ja.
Aber man muss auch realistisch sein, dass das sehr schwierig ist. Also es natürlich für den Leuten sagen manchmal, oh, jetzt sind die Cervelo-Rahmen nicht so besonders, als die vielleicht vor 10 Jahren waren. Aber das geht für alle Rahmen jetzt in der Branche, mehr oder weniger in der Branche. Es wird natürlich immer schwieriger, um noch etwas wirklich Besonderes zu tun. Also wenn man den ersten Aero-Straßenrahmen präsentiert, ist das super besonders. Wenn man die fünfte Generation präsentiert, ist es wirklich schwierig, um nochmal an so einen Schritt zu machen. Ja, ja. Also das ist nicht jetzt wegen PON oder wegen die neuen Ingenieure, die da sind oder was auch immer, es ist auch schwieriger. Und da muss man schon in eine ganz andere Richtung gehen, wie zum Beispiel hier, um wieder etwas ganz anderes zu machen. Man kann nicht in die gleiche Richtung immer um 10% verbessern.
Das ist ja auch, wenn man es vergleicht mit der Automobilindustrie, ist es ja ähnlich. Die Autos, Mercedes, BMW sehen doch alle ähnlich aus und es gibt keine Revolution mehr, wo einer sagt, wir machen jetzt mal ein SUV. Nee, die gibt es schon überall.
Naja, der Antrieb wird das Interessante werden, wenn noch einer mal mit der Brennstoffzelle kommt, die dann wirklich umgesetzt wird oder was es auch immer ist. Dann kommen wir vielleicht mal zu. Das ist dann vielleicht nochmal bahnbrechend, aber verstehe ich.
Aber ich erinnere mich an, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber so ein Anspruch, der sagt, okay, die Birne ist ja nicht erfunden worden von einem Kerzenmacher und das Automobil nicht von einem Pferdenkutschenhersteller. Und so ist es natürlich auch. Und jetzt, also alle Autos sind gleich oder funktionieren gleich und da kommt Tesla mit etwas Neues, also nicht BMW oder Mercedes, ne, der das dann macht. Es braucht wieder etwas Neues, um das zu machen. Oder es ist ziemlich schwierig, denke ich, für einen Cervelo ist natürlich noch nicht mal so alt, aber es ist manchmal einfacher, um ohne Begrenzungen, ohne dass man jetzt, okay, wir haben schon diese Verkäufe, die müssen wir also behalten und dann etwas Neues nebenan zu machen.
Nach dem Ausstieg, du bei Cervelo, du die ganze Firma dann verkauft, nach 2 Jahren auf den Bahamas, im Strandstuhl liegend, wann kam denn jetzt der Moment, wir raufen uns zusammen, also in den 2 Jahren Bahamas, das müsst ihr jetzt verifizieren, ob das so stimmt. Wann kam denn dann so dieses Zusammenraufen, wir machen zusammen was? Wenn ich mich richtig erinnere, war das erste Produkt doch der Mountainbike-Rahmen und nicht das Gravelbike. Mhm. Richtig?
Mhm.
Und wann kam dieser Moment, dass ihr sagt, wir machen was zusammen und wir haben da eine Idee? Hattest du das Mountainbike schon zu Cervelo-Zeiten im Kopf? Oder?
Nein, wir haben bei Cervelo einen Mountainbike-Rahmen gebaut, einen Alu-Rahmen in 2000 oder so. Ein Alu-Rahmen mit aerodynamischem Unterrohr, nur als ein Scherz. Aber der fährt auch immer irgendwo rum in Toronto, scheinbar. Ich bin im Mai 2011 also aufgehört bei Cervelo und ich war wirklich, wirklich, wirklich müde.
Mhm.
Und dann habe ich einen Tag nichts gemacht und dann
nichts. Nein! Also die 2 Jahre Bahamas stimmen
nicht. Und an dem zweiten Tag bin ich nach China geflogen.
Okay.
Um Naja, es war auch, also ich hatte bei CW aufgehört, aber wir hatten es nicht verkauft. Also ich muss auch leben. Also den zweiten Tag bin ich zu der Realisierung gekommen, okay, jetzt, was muss ich jetzt? Also ich hatte mich wirklich nicht vorher viele Gedanken darüber gemacht, weil das, die Gedanken waren alles über, okay, wie organisieren wir jetzt die Wähler und wie machen wir all diese Sachen, aber dann nach einem Tag Ruhe war es wirklich den zweiten Tag, okay, ich gehe jetzt ein Mountainbike bauen und bin dann nach China geflogen.
Das war alles noch ohne dich? Da warst du noch nicht involviert, oder?
Ja, ich bin ja eigentlich vor Scherer eben bei Savella weg. Ja. Also ich habe wirklich so ein bisschen halt ein Déjà-vu gehabt, eben, was Scherer gesagt hat, es wurde halt so wieder sehr corporate, man will im Teufel komm raus, sich verdreifachen im Umsatz. Und ich war damals irgendwie 47 und habe wirklich gedacht, hey, jetzt bist du eigentlich wieder in der gleichen Geschichte drin, es wird politisch, es wird groß. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich irgendetwas finden, das ich die nächsten 15 Jahre mache und bin raus. Wusste eigentlich nicht, was ich machen will, aber auch mal so kurz mit dem Gedanken gespielt, komplett raus aus der Industrie, weil ich echt so ein bisschen die Schnauze voll hatte.
Ski oder so, oder nicht? Skifahren oder so,
ja, eine andere Branche. Ja, ja. Und hatte da wirklich, habe ich so ein bisschen umgeschaut, kam dann wirklich zum Schluss eigentlich, dass es das ist, was ich A, liebe, und B, dass ich wirklich, glaube ich, in der Fahrradbranche ein wahnsinniges Netzwerk habe über diese 25, 30 Jahre. Ja, ja. Und dann habe ich für Canon kurz was gemacht, so ein Projekt. Die wollten in die Schweiz kommen und habe für die so ein Projekt gemacht. Aber es war halt wirklich so ein bisschen ein Verdienst einfach und wusste nicht so recht.
Canon, die kennen die Kamerafirma, oder?
Nee.
Canon.
Canon.
Hast du mal Canyon, schon davon gehört.
Nein. Nie gehört. Was ist das denn?
Canon wir nicht.
Nein, das ist Canon, die Kamera.
Ja, ja, genau, ich bin zu sehr Foto manchmal, deswegen.
Hab will ich auch Mike Singer
also am Telefon gehabt. Also wir sind sehr neutral hier im Podcast. Also
ja, genau.
Es gibt auch Nikon.
Gut.
Ja.
Entschuldigung.
Ja, ja, ja.
Hab dann wirklich auch, das war kein Witz vorher mit dem Mike Sinner.
Ja, das ist alles gut.
Er hat mich mal angerufen und hat gefunden, hey, wir suchen einen Verkaufsleiter irgendwie für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und habe gesagt, nee, Kessler, mach's nicht.
Der Fehler war zu groß, aber ja. Specialized.
Ja, genau, das genau.
Wir müssen mal gucken, ob unsere Kamera noch weiterläuft.
Wie viel läuft alles. Warte mal, ich mach mal hier gleich auf Start, Stopp. Also,
das ist
die Kamera ist limitiert auf 30 Minuten Aufnahmezeit. Das habe ich tatsächlich in einem anderen Podcast auch schon mal gehört. So, und jetzt haben wir wieder, ich habe wieder 28 Minuten jetzt. Also die schaltet sich nach 30 Minuten ab. Ist tatsächlich in so einem anderen Podcast auch schon, habe ich das auch schon gehört, muss man mal wieder zur Kamera weiter. Tut mir leid.
Gut, ja, eben, und dann eines Tages kam der Anruf von Gerard, so wie ich das in Erinnerung habe. Vielleicht habe ich das
kennst du mich noch mal?
Wollen wir nicht zusammen was machen? Nein, nein, jetzt wird es noch schlimmer, wie es besser leidet.
Nee, dann ich kann mich nicht mal erinnern, was ich letzte Woche gemacht habe. Also, ja, ja. Ich bin sicher, dass ich
immer du hast mich, du hast mich sicher angerufen,
ja, ja,
das weiß ich noch.
Ja.
Und dann,
das war dann im Juni oder so.
Ja, dann hat er gesagt, du wollen wir nicht zusammen was machen. Und dann habe ich mir das überlegt. Und dann habe ich
er geweint am Telefon?
Genau, habe ich geweint. Auf diesen Moment habe ich schon immer und ich kam dann wirklich aus meiner Schweizer Komfortzone raus, wo du halt wirklich immer so denkst, du musst einen Job haben, du musst einen Job haben, du musst ein Einkommen haben. Du hast Familie, nein, damals hatte ich noch keine Familie. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist die perfekte Ergänzung, weil wir sind in unseren Fähigkeiten wirklich verschieden und in dem, was wir gerne machen, sind wir auch total verschieden. Und eigentlich ist es perfekt, wir ergänzen uns perfekt. Und hatte dann wirklich das Gefühl gehabt, hey, jetzt will ich einfach mal was riskieren als Schweizer. Mit dem Hintergrund, dass meine Freundin damals einen guten Job bei der Bank hatte und ich sonst keine Verpflichtungen hatte, habe wirklich Lifestyle abgebaut, alles verkauft, was ich hatte.
Okay.
Und dann haben wir angefangen mit unserer Open-Geschichte und dann hat meine Freundin, die wurde schwanger, dann haben wir ein Haus gekauft und hat sie ihren Job verloren. Aber dann eben musstest du wirklich aus dieser Komfortzone raus und das war das Beste, was ich je gemacht habe.
Okay. Und die Marke Open, das ist ja ein ganz interessant wäre das für mich, da haben wir auch im Auto schon beide diskutiert, wo kommt die jetzt her? Weil wir haben diskutiert, naja, die haben jetzt ein Gravelbike gebaut, wo alles ranpasst, also Open, Aber eigentlich ist das wahrscheinlich gar nicht der Hintergrund, weil das Gravelbike gab es ja noch gar nicht. Es gab ja nur das Mountainbike am Anfang. Wie ist es dazu gekommen? Hat das einen Hintergrund oder ist das einfach durch Zufall entstanden, wie es so bei Enjoy Your Bike oder Enjoy Your Camera früher auch so passiert ist?
Also, wir hatten, also der Name ist immer schwierig. Also schon bei Cervelo-Zeiten war einen Namen finden ziemlich schwierig. Und dann Cervelo ist dann, ja, man sucht sich so in ein, weiß das, Wörterbuch herum, ja, bis man etwas findet. Und bei Open, zuerst hieß es Project Nothing, oder so etwas.
Und das auch nicht schlecht.
ziemlich schlecht. Und, aber die Idee war wirklich, dass wir wirklich nah an der Kunde heran sein würden und wirklich in offener Kommunikation mit den Leuten. Weil wir wollten etwas Kleines. Also das war eigentlich was, okay, was wollen wir jetzt machen? Das soll klein sein, es soll klein bleiben, so einen guten Balance zwischen Radfahren und Räder bauen. Und dass wir wirklich, ja, selber also die Kunden beantworten, wenn die Fragen haben und so
weiter.
Das
ist bis heute noch so. Also,
das ist bis heute so. Ja, deshalb haben die Namen auch nicht geändert.
Aber das kriege ich von vielen unserer Kunden mit. Der Gerard hat wirklich geantwortet. Ja, was, das steht doch da. Also die können das gar nicht glauben, dass sie die
weil es keinen anderen gibt. Also, naja, wir haben eine dritte Person für viele Admin-Sachen und auch um Leuten zu beantworten. Aber die Idee, also wir werden nie 10, 20, 100 Leuten bei Open haben. Das wollen wir einfach nicht. Also 2 war das Ideal. 3 ist noch immer super, weil der dritte wirklich super ist. Mhm. Aber wie wir schon sagen, also es macht alles so einfach. Also wenn die größere Gruppe kompliziert alles so unheimlich. Jeden Morgen mehr oder weniger um 9 Uhr rufen wir 5 Minuten an und das ganze Unternehmen weiß alles. Also das ist unmöglich, wenn man mit 50 Leuten ist. Aber so kann man, okay, wir haben ein Problem, ich neuen Entwurf oder so, oder, wie will ich das machen, so oder so, okay, dann rufe ich an um 9 Uhr, um 9.05 Uhr haben wir die Antwort, weiß ich wieder, was ich den Tag machen kann. Er hat sein Problem mit, okay, kennst du diesen Händler oder was auch immer, na, normalerweise macht er das alles natürlich ohne meinen Einfluss, aber wenn er mal ein Problem hat, oh, wir haben diese Kunde, hast du mal schon dieses Problem gesehen am Rad oder weißt du, ob diesen Powermeter funktioniert oder nicht, na. Und 3 Minuten später ist alles erledigt, dann können wir wieder weiter.
Okay, ja, aber das resultiert ja aus dieser Erfahrung, die ihr beide jetzt berichtet habt. Wurde es immer zu groß, zu administrativ bei Cannondale, später bei Cervelo und bei dir wurde es auch so, dass dir die Firma zu groß wurde oder und zu stressig und zu weit weg von deinem eigentlichen, ja, wahrscheinlich deiner eigentlichen Jobpassion, wo du Bock drauf hast, nämlich Rahmen zu kreieren wahrscheinlich oder überhaupt Teile. Bei dir genau das Gleiche, aber dann habt ihr das ist ja auch das, wir waren ja bei euch da mal in Basel, dieses Sympathische, du kommst da rein und dann Open Headquarter, denkt man, Wunder, wer weiß, was das ist. Schönes, kleines...
Ist doch schön, oder?
Ja, wirklich schönes, kleines Büro, wo wir oben noch drin schlafen konnten und also so eine ganz private Atmosphäre und klar, da habt ihr natürlich das ganz gut gemacht, also da... waren wir ja auch ganz, ganz begeistert, als wir dann abgereist sind wieder, wie das funktioniert. Ja.
Also das
und wir scheinen, und dieser eine Nebensatz, den du gesagt hast, Fahrräder bauen und Fahrrad fahren, das sagt ja schon vieles aus, ne? Dass man beides wieder machen kann.
Ja, es funktioniert immer noch nicht.
Ja, es ist immer so.
Also es Grenz. Wie wir immer gesagt haben, also working hard to stay small, aber es, insbesondere natürlich mit den Up und jetzt mit den Weiß, es ist ziemlich schwierig, um klein zu bleiben. Also die Theorie ist ziemlich gut und funktioniert auch ziemlich gut. Ob wir jetzt einen Händler haben, die jedes Mal 1 oder 10 Räder kaufen, das ist ungefähr der gleiche Aufwand. Den gleichen Aufwand. Aber was natürlich nicht den gleichen Aufwand ist, ist, dass jetzt auch dann 10 Kunden dich anschreiben statt einer. Und dann, und das ist natürlich, das können wir nicht. Da muss man wieder Wege finden, um das ein bisschen zu verringern. Also da muss der Website besser sein, dass die meisten Fragen da schon beantwortet werden. Und so. Aber man kann nicht vermeiden, dass doch den Einfluss von E-Mails und alles mehr wird, als das mal war. Aber kann man sich natürlich nicht Darüber beklagen.
Wollte ich gerade sagen, darüber beschweren.
Aber tun wir trotzdem. Nee. Ist natürlich super schön, aber das heißt, das ist also Teil unserer Arbeit. Um jedes Mal, als wir wachsen, müssen wir versuchen, das Unternehmen wieder einfacher zu machen, damit wir da mithalten können, ohne mehr Leute in diesem Büro rumlaufen zu haben.
Ich denke mir, gerade das Thema Effizienz ist ganz wichtig bei uns. Wie ich ja vorher gesagt habe, ich kann mich eben noch erinnern, bei Isabella, da hatten wir 30 Leute in einer Videokonferenz und es ging darum, dass sie in Toronto im Lager eine neue Alarmanlage installiert haben, oder? Und 29 Leute hören zu. Und bei uns ist halt wirklich so eben diese Entscheidung, wir haben zum Teil schon in 10 Minuten eine Entscheidung getroffen, ein neues Modell zu machen.
Ja, und keine Alarmanlage.
Ja, der Scherer hat, irgendwie eine Idee gehabt. Dann das nächste, ich sage, ja, was kostet? Dann kam eine Zahl, dann sagen wir, hey, let's do it, oder?
Okay.
Und das ist halt wirklich, und wir versuchen auch wirklich halt auch auf der ganzen Logistikseite das super effizient zu machen, weil eben das ist immer wieder. Nur so können wir das mit 3 oder 4 Leuten machen und sind eben nicht 25 oder 30 Leute, wie vielleicht jemand anders in unserer Größe.
Und es ist auch sehr schön, um schnell Nein sagen zu können. Also wenn wir sagen, okay, Sponsoring machen wir nicht, weil haben wir einfach keine Zeit dafür. Ja. Also, und wenn man sich entscheidet, machen wir überhaupt nicht, das ist ein großer Unterschied mit machen wir nur ein bisschen. Ja. Und wenn man es ein bisschen macht, muss man doch alles lesen und dann entscheiden, welches bisschen man macht. Wenn man einfach es nicht macht, das steht auch deutlich auf der Webseite, machen wir nicht. Nicht, weil wir die Leute nicht mögen, die das versuchen, aber haben wir einfach keine Zeit dafür, wenn wir auch noch die E-Mails beantworten müssen. Ja, und also...
Das ist eine sehr schöne
Anzeigen machen wir nicht. Also es gibt so viele Sachen, die wir überhaupt... Also Kredit geben an Händler, das weiß auch, machen wir nicht. Weil
Hab also, ich nach Kredit gefragt als Händler?
Nein, aber...
immer.
Also, hey. Und in den USA ist es noch viel mehr als in Europa, also dass das gemacht wird. Also im Track kann man 365 Tage Kredit bekommen. Aber um dann nach 365 Tagen bezahlt zu kriegen, ist so ein Haufen Aufwand. Und den haben wir nicht. Also wir sagen einfach, okay, Bezahlung im Voraus. Wenn das nicht möglich ist, dann suchen wir uns einen anderen Händler. Ja. Und das spart sich so viel Zeit, wenn man all diese Sachen so macht. Und macht es auch viel schöner, denn Versuche, um bezahlt zu kriegen, ist nicht der schönste Arbeit im Leben. Also, und Sponsoring ist auch oft nicht so.
Und die Anfrage, machen wir einen Podcast zusammen, war ein Ja. Oh, hey, Halleluja.
Ja, das war auch ein Fehler, aber man lernt ja langsam. Das würden wir nächstes Jahr auch nicht mehr machen.
Ah, ja, wir können jetzt schon im Restaurant sitzen, schöne warme Suppe vor uns haben.
Okay. Kaltes Wasser. Marketing ist nicht willkommen, ich verstehe das.
Nein, nicht wirklich.
Zu viel Stress.
Ja, das ist eine Anekdote, die ich auch noch kurz erzählen musste. Bei Isabella haben wir unsere Händlerschulungen eben gemacht. Kennst du Brainbag?
Klar.
Waren wir irgendwie in Portugal unten.
Ich habe das letzte
Mal mit dem deutschen Händler gemacht.
Das war am besten, oder?
Ja, genau.
Und mit diesem Golfern noch.
Da. Ja, und Scherer eröffnet einen Händler.
Das war zusammen mit dem Test-Team.
Ja, und mit diesen Golfern, die dann immer so posiert haben und die Fotos so machen, haben es kaputt gemacht.
Und Scherer eröffnet das Händler-Meeting und sagt, das wäre so ein gutes Business, wenn es keine Lieferanten und keine Händler geben würde. Das werde ich nie vergessen. Vor dem deutschen Händler, die diesen Humor ganz sensitiv verstehen.
Ja. Ich war da.
Nee, aber wirklich. Also,
zum Teil, du hast gelacht oder hast du auch gedacht, was ist denn jetzt passiert?
Ich meine, das Thema Anzeigen. Ich hatte heute einen Anzeigenverkäufer von einem UK Cycling Magazin hier und der kommt zu mir an den Stand und sagt schon von sich aus, ihr macht ja keine Anzeigen.
Ja, das haben alles richtig gemacht.
Wie effizient ist das denn?
Ja, gut. Wunderbar. Zurück zu diesem ersten Produkt mit dem Mountainbike-Rahmen. Wann kam mal irgendwann diese Idee mit diesen Gravel-Bikes? Wie ist das entstanden? Wer, seine Idee, deine Idee, nein, wie kam das
alle auf? Guten Ideen kommen von ihm.
Ach so, ist das wusste ich. Ah, dieser Schleimerei.
Nein, ja, ist so.
Ist so, jetzt gut, dann haben wir das zu weinen.
Na, schön, oder?
Also ich fahre schon 20, 25 Jahre so. Also auch auf meinen normalen Straßenrahmen. Also ich habe ein Cervelo S2, wo ich den versucht habe, 28 mm Reifen reinzubauen und das passt. Das eigentliche Problem ist, es berührt den Gabel. aber dann nach 50 Kilometer berührt es den Gabel nicht mehr. Und dann kann man noch ein bisschen Querfahrt einfahren damit. Und das, also so habe ich ja schon immer so gefahren, weil ich nie auf den wirklichen Rennfahren so zugelegt war. Also man kann sagen, ich bin einfach langsam und dann macht es keinen Spaß, um Rennen zu fahren. Und, aber ich hatte immer gedacht, oh, man fährt auf die Straße und ist da ein kleines Pfädchen und denkt man, oh, wo geht das hin? Und dann versucht man es mal und ist es etwas Schönes oder man muss wieder zurückfahren oder man hat seinen Reifen kaputt. Und naja, dann langsam denkt man, vielleicht sollte ich etwas bauen, was mehr dafür ausgelegt ist. Und dann habe ich auf dem so ungefähr das gleiche Moment hat Steve Head vom die Laufräder gesagt, kommst du mal zum Besuch und dann kommst du, wenn es den Almanzo Gravel Ride gibt im Mai. Und dann bin ich hingegangen und sagte, nimm einfach dein Fahrrad mit dem meisten Reifen Clearance. Mhm. Und das war dann ich hatte ein RS Mud, also für Paris-Roubaix, ja, von Torhüter. Da ist er Dritter damit geworden. Ja. Er dachte, okay, das hat den meisten
auf einem
Platz.
RS, nicht einen R3?
Nein, ein RS.
Okay.
Cool. 2009.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, ohne Laufräder, nimm das Ding mal mit, habe es mitgenommen. Und dann haben wir da 34 mm Cyclocross-Reifen eingebaut. Wo normalen Felgenbremsen und alles, aber das passt.
Das passt nicht.
Ja. Okay. Man kann es, also man muss, die Reifen müssen natürlich leer sein, wenn man es in der Bremse.
Also nicht schiebt. Aufgepumpt sein.
Ja, nicht aufgepumpt, ja. Und dann pumpt es auf und dann passt das so alles.
Gerade so.
War super. Und dann habe ich damit den Rennen gefahren und der Rennen war total super. Also das Rad war, ich wollte, weil es den original Torhüter Rad wollte ich eigentlich nicht ändern. Also für Paris-Roubaix ist ja die Übersetzung ist 54-50 vorne und dann, weil es gibt da keinen Hügel, ja. Bei Almanzo gibt es Hügel. Also ich habe da viel gelaufen, aber es war trotzdem wirklich super. Und dann, ich hatte schon die Idee, um etwas zu machen, wo man mehr so Querfahrt ein bisschen und mehr so Straße, Mixed Surface fahren kann. Und dann mit Steve war es immer, also die Gespräche gingen immer über allerhand Sachen, also viele nicht Fahrradsachen, aber auch im Fahrrad. Und dann habe ich gesagt, weißt du eigentlich, dass wenn man einen großen Reifen auf dem 27,5 Zoll Räder baut, das ist die gleiche Totalgröße als beim Rennrad mit einem 28 mm Reifen. Und dann hat also diese Idee sich angefangen, um die zwei Felgengrößen in einen Rahmen einzubauen. Und er hat das also auch gemacht mit einem Fahrrad, das hieß Triple Crown. Aber er hat nie wirklich bedacht, wie er dann auch noch das Problem von den Überlappungen von
Reifen und
Kurbel und Kettenblatt. Und er hatte also einen wirklich langen Kettenstreben, um das hinzukriegen. Und dann, also meine Idee war dann, um diesen Kettenstreben zu senken an der rechten Seite, damit man es kurz halten kann und doch Platz hat für den Reifen und für den Kurbeln etc. etc. Und das war dann eigentlich der Kern vom Open-Up.
Aber das heißt, im Grunde, dieses Öffnen ging ja eigentlich erst durch diese Scheibenbremsen. Dass man oben nämlich die Felgenbremse losgeworden ist, dann auf einmal war Scheibenbremse, dann die Idee mit dem runtergezogenen Kettenblatt, weil sonst wäre es mit Felgenbremsen an Rennrad wäre es ja bis heute nicht wirklich
genau.
Toll, ne?
Also das ist, wie Richard Bryan von Speedway sagt, also die Scheibenbremse geht nicht ums Bremsen. Die Scheibenbremse geht um die Freiheit, die man bekommt beim Felgen und beim Reifen. Ja. Das ist
eine der Krux. Also, wichtige Aussage.
Es ist nicht so, also vorher beim Felgebremsen konnten wir auch das Rad stoppen. Das ging schon. Ja. Das machen wir schon 100 Jahre so. Das ist in Ordnung.
Es hat sogar mit auf dem Reifen funktioniert.
Oh, das ist mehr problematisch. Ich sag mal, das kann auch jetzt mit zwei verschiedenen Reifengrößen. Also können wir auch noch da wieder zurück.
Aber das ist eine gute Aussage mit der Scheibenbremse, mit was du gerade sagst. Bitte. Das ist gut.
Aber das ist ziemlich oft, also bei neuen Ideen, dass es geht nicht darum, um was man denkt, dass es umgeht. Also die Scheibenbremse geht nicht um das Bremsen. Und das, aber das ist ziemlich oft so bei neuen Ideen. Das ist die,
good point.
Also wie beim Mountainbike, ja, der Boost-Standard ist ja, um den hintere Laufrad steifer zu machen, ne, weil der Achse oder der Nabe ist breiter und dann kann die Winkel werden besser vom Speichen. Aber für uns geht Boost darum, dass die Kurve ein bisschen weiter auseinander stehen und dass man deshalb eine breitere Reifen da reinstecken kann. Aber das ist auch ein Beispiel davon.
Ja, nee, ist super. Also ja, aber die Reifenbreite, die wir jetzt erreichen, ist ja viel, viel mehr als damals das, was du in dem RS mit 34 oder was du sagtest, Millimeter gemacht hast. Jetzt haben wir ja traumhafte Breiten, wo wir alle wissen, wie schön das ist. Also wir, die hier sitzen, wissen ja alle, wie schön das ist, mit 40, 47, 50 Millimeter auf 27,5 Zoll dahin zu gleiten. Das ist ja, das wissen alle unserer Zuhörer eh schon. Das ist klar. Das
können wir auch aufhören, oder?
Ja, genau. Das heißt, und die Rennräder, die jetzt auf den Markt kommen, die wirklich noch reine Rennräder sind, die sind ja jetzt auch mittlerweile 28, 30 mm und das wird ja auch mehr. Und man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass das, also zumindest war mein Gefühl, als ich das erste Mal von dem Open Rad gehört habe und gesehen habe, boah, da kann ich ja Rennrad und breite Reifen mitfahren und so weiter. Ich habe ein Fahrrad, was, wenn ich es ein bisschen pimpe, locker unter 7 Kilo wiegt, also auch nicht schwer, trotz Scheibenbremse. Wofür braucht man noch das Rennrad? Das ist die große Frage.
Um Rennen zu fahren. Aber das ist, was ich schon seit 5 Jahren sage, ist, dass letztendlich wird das Rennrad eine ganz kleine Nische werden. Und das große Teil am Markt wird Gravel-Räder oder wie wir das dann auch nennen, fahren. Weil ein guten, performance-orientierten Gravel-Rad kann alles, was ein Rennrad kann und mehr. Ja. Also ein Rennrad ist heutzutage ist ein Rennrad, ein Gravelrad mit nicht genügend Reifenfreiheit. Ansonsten ist das Unterschied nicht wirklich groß mehr. Und dann nur wenn wir sagen, okay, vor allem Performance Gravelrad, also nicht den Salsa, mit dem man 3 Monate in die Mongolien fahren geht, das ist auch super, aber natürlich, da ist die Geometrie anders. Aber wenn man eine Geometrie so wie beim Up oder beim White hat, wo es wirklich einen totalen 100%igen Rennrad-Geometrie ist, von der Position vom Fahrer her und alle Probleme, die man im Gelände entgegenkommt, die löst man mit den Reifen und nicht mit der Position des Fahrers, dann kann man ja auch damit auf der Straße fahren. Und das eine ist, ja, man kann das machen mit dem Laufradsatz mit Straßenpneus, aber man kann natürlich auch, und ich denke, dass die meisten Leute machen das auch, wenn die ein bisschen mehr Erfahrung haben, wenn man einen 35 mm Straßenreifen auf so einen Laufradsatz stellt, dann kann man damit auch fast alles fahren. Die sind noch schnell auf dem Asphalt, die sind ziemlich bequem auch mit dem einfacheren Gravel oder andere Wege und man braucht in vielen Situationen nicht mehr. Und wenn man wirklich mehr braucht, okay, dann geht man 650 B und.
Und die Rahmengewichte sind ja heutzutage alle bei den unter einem Kilo machbar. Ob es das super High-End-Rennrad ist oder das super High-End-Performance-Gravelbike.
Ja, ob es jetzt 1000 oder 900 oder 1100 ist, ist auch egal. Also, Hauptsache es ist nicht 2000.
Und deswegen ist das auch, das steht dem ja auch nicht nach. Also deswegen auch der Unterschied, den auch wichtig hier nochmal zu sagen, das ist klar. Performance Gravel Bike ist ein anderes Bike als dieses Stahlmonster, mit dem ich eine Weltreise mache.
Ja. Auch weil wirklich der Rahmen hat nicht mehr zu leiden als Gravelrahmen, als das Straßenrahmen, weil die Reifen größer sind. Also die Impacts werden ja gedämpft.
Die Reifen
gedämpft,
hast ja auch Federung.
Also es ist viel, viel schlimmer, um mit einem Straßenrad Paris-Roubaix zu fahren und da diesen Kopfsteinpflaster, was ist das?
Ja,
so mal unschön zu berühren, als dass es ist, um mit einem 40 oder 60 mm Reifen Schotterwege zu fahren.
Ja. Schön, dass er vorhin gesagt hat, querfeldein, weil ich wusste ja nicht, ob auch querfeldein bei Ihnen so also angekommen ist als Begriff bei euch in den Niederlanden. Und wir haben neulich ein T-Shirt gemacht, weil wir so genervt waren von nur dem Begriff Gabel. Wir wollten mal wieder so einen alten Begriff benutzen. Dann haben wir mal querfeldein gemacht. Jetzt haben wir nur keins für ihn mitgebracht.
Ja, das schicken wir nach.
Ich habe schon eins.
Du hast schon eins, okay. Ja, das weiß ich.
Das heißt, aber ihr hattet ja, während du sagst ja jetzt, das Rennrad wird zur Nische, während ihr ja angefangen habt mit den Gravelbikes oder einer der ersten wart, wenn nicht der erste, mit den 650B wart ihr, glaube ich, die allerersten.
In den Performance,
Performance-Sektor.
Also Performance-Sektor.
Und dann war es ja so, ihr habt das auf den Markt gebracht. Da habe ich keine Erinnerungen dran. Ich habe das damals tatsächlich nicht mitbekommen und ihr macht ja auch kein Marketing. Wie ging denn das los? Habt ihr da 50 Rahmen gebaut und habt dann gewartet, was passiert? Oder wie hat sich das entwickelt? Oder ging das schneller als erwartet? Oder hattet ihr erstmal ein Jahr, wo ihr dachtet, oh, das kauft gar keiner? Hat das funktioniert oder hat das nicht voll auf Anhieb funktioniert?
Bin ich dran?
Ja.
Jetzt kommt der Account. Die Misserfolge kriegst du an.
Jetzt kommt der Account.
Das weißt du schon, das ist eine Misserfolge. Nee, alle Misserfolge waren eigentlich vorher.
Nee, das war wirklich, wie du sagst. Das,
du musst ein bisschen aufs Mikrofon aufpassen.
Oh, sorry. Ja, meine Hände werden runtergehen. Nee, das hat ja eigentlich schon früher angefangen, eben wo wir den ersten Hardtail-Rahmen gemacht haben.
Der Mountainbike-Rahmen.
Ja, den Mountainbike-Rahmen, genau. Nicht der Querfeldeinrahmen. Da hat ja keiner dieses Produkt je gesehen gehabt. Keiner hat es je gefahren gehabt. Und wir waren natürlich wie immer ein bisschen zu spät mit Liefern und wir hatten schon irgendwie 300 verkauft oder so.
Okay,
und, das ist krass.
Ja, und die Leute haben berechtigt oder unberechtigt eigentlich recht Vertrauen in was wir machen. Und beim Up war das wirklich. Das haben gerade alle verstanden irgendwie. Also das ging extrem schnell.
Ging von vornherein
nicht verstanden, aber trotzdem
gemacht. Aber war es dann der Coolness-Faktor, den als Vorschusslorbeeren gab, den ihr habt in der Szene?
Nee,
die vertrauen
euch? Es ist viele Sachen, die zusammenkommen. Also eben zum einen halt diese ganze, eben darum stört mich dieser Begriff Gravel auch so. Also zum einen werden die Straßen überall immer wieder schlechter, also gerade so in der EU, wo die Subventionen irgendwie dann ausgehen, Beispiel Italien.
Das habt ihr in der Schweiz habt ihr das Problem nicht. Ne?
Also Gravelbikes in der Schweiz braucht man ja nicht.
Nee, dann ist das Thema Road Safety, das halt immer wie stärker, ich meine gerade durch diese Internetgeschichte so, hörst du einfach fast täglich von jemandem, der von einem Auto überfahren wird. Ja. Und für viele Leute war das halt schlüssig. Okay, da kannst du jetzt wirklich eben nicht nur Gravel fahren, sondern du fährst auf diesen Nebenstraßen, du hast diesen Komfort. Und eben gerade, glaube ich, das Verständnis, dass eigentlich ein Rennrad, wie der Name schon heißt, für Rennfahrer ist und eigentlich für den Otto-Normalfahrer eigentlich das falsche Rad ist, weil es halt einfach wirklich zu unkomfortabel ist, war eigentlich schon da, aber es gab keine Produkte dafür. Und ich glaube, da kam einfach viel
zusammen. Wenn man hundertprozentig auf der Straße fährt, ist das Rennrad normalerweise nicht das richtige Rad. Ne? Man fährt nicht wie Peter Sagan oder Chris Froome. Der Weg wird nicht asphaltiert den Tag, bevor du da rüberfährst. Er wird nicht nochmal
gefegt.
Man fährt langsamer, was schon bedeutet, dass man mehr von diesen Problemen begegnet. Also wenn man 50 in Paris-Roubaix 50 fährt, ist das Kopfsteinpflaster sehr viel schöner, als wenn man 25 fährt. aber auch in der normalen Straße ist das so. Und also würde schon den Otto-Normalverbraucher-Version von einem Straßenrad sollte schon 35 mm Reifen haben und natürlich eine Position, die vielleicht ein bisschen höher ist und. Und wenn man das schon macht, hat man ja schon fast ein Gravel-Rad.
Was sicher ein bisschen länger gedauert hat, ist so diese halt auch 27,5 Geschichte. Also die meisten haben dann halt mit 29, 700, 28, wie man es nennt, angefangen.
Aber auch Andy hat am Anfang nicht gedacht, dass er sagt, oh, ist eine schöne Geschichte.
Aber, ja, eben, ich fand es super cool. Ich komme ja eher von der Mountainbike-Seite, du kommst immer eher von der Straßenseite, aber ich war eher immer so ein bisschen, okay, 29, irgendwie so ein 38er-Reifen, das ist super. Mhm. Und es gab halt auch noch wenig Reifen am Anfang, muss ich auch sagen. Ja. Die meisten 27,5 Reifen waren einfach richtige Mountainbike-Reifen. Ja,
stimmt.
Ja. Was halt wirklich für Trails super waren, aber eben für jemanden,
super stollig, rollt dann auch nicht so schnell.
Ja, für jemanden, der 50-50, also 50 Straße, 50 Gravel, Offroad, was immer, Trail fährt, war da eigentlich gar nichts da.
Und Racing dann kam, Ralph war der Einzige, der ein bisschen normal rollt.
Und ja, dann kam WTP mal mit dem Byway, oder das war der erste? Der Byway,
der war der zweite.
Horizon, ja, was halt wirklich auch ein Slick war eigentlich, was auch nicht super ideal, also es ist gut für so All-Road-Geschichten, aber für Gravel auch, so Winter zum Beispiel, Gravel, Laub, nass und so, eigentlich ein schlechter Reifen. Und das kam eigentlich erst so mit diesen Reifen, die Angebot, dass dann wirklich auch die Leute gesagt haben, hey, ich gehe 27,5 oder ich habe zwei Laufradsätze, will ich habe irgendeinen 29er für die Straße. Und dann habe ich aber noch wirklich ein 27,5 richtig mit Profil fürs Gelände.
Das, so, das dann machen wir jetzt noch mal ganz kurz, bevor du erinner dich an deine Frage. Nee. So, da sind wir wieder. Frisch auf Sendung.
Post open. Die 27,5 Zoll, die sind hier stark. Also was wir auch so verkaufen, das ist bei jedem Open, was wir verkaufen, dabei. Und dann kaufen viele unserer Kunden dann nochmal einen Rennradlaufrad dazu. Also das ist, glaube ich, anders, wie ich momentan in Amerika das sehe. Wenn ich so diese Rennen Dirty Cancer sehe und so, da ist ganz wenige Leute fahren da 27,5 Zoll. Ist das wirklich, weil das mehr so dann wirklich Rennszene ist und die wollen dann 28 Zoll mit 40er Reifen?
Nein, also ich denke, das Problem ist, wenn, also wir haben jetzt ein paar Leute, die haben versucht, zu sagen, okay, Gravel gibt es in 4 oder 6 Kategorien, aber man hat es wirklich einfacher und dann wird es größer und grober und bla bla bla. Und welche Reifen braucht man dann dazu? Und dann, also, und wenn man sieht, was dann Leute geraten wird, wird offen, okay, wenn wir 6 Stufen haben, die ersten 5 braucht man 700C und den letzten braucht man 650B. Aber was diese Leute in der Schreiben oft vergessen, ist, dass der Untergrund ist ein Teil, der andere Teil ist, wie schnell und wie gut ist der Fahrer. Also wenn man Dirty Cancer gewinnen möchte, braucht man 700C, 32, 35 mm Reifen, Aerofelge, bla bla bla. Wenn man einfach, bevor es dunkel wird oder bevor 1 Uhr nachts da ankommen möchte, dann gibt es einen ganz anderen Gedanke dazu. Also es gibt also Freunde von mir, die das dann gefahren haben, sagen, okay, 650B und Racing Ralph 2.1 voll Mountainbike Reifen. Sagen, oh, wirklich? Was ist das? Mach es so. Und dann sieht man, okay, es gibt Teile von Dirty Cancer, wo es, wenn es ein bisschen geregnet haben, mussten die Leute 3 Kilometer laufen. Nur nicht, wenn man Racing Ralph 2.1 fährt. Und wenn man 3 Kilometer nicht laufen braucht, dann gewinnt man so viel Zeit, die kann man auf die anderen 198 Meilen nicht mehr verlieren. Also, und dann dazu kommt noch das psychische Teil, dass man 3 Kilometer laufen muss und wie die Muskeln jetzt anfühlen nach 3 Kilometer laufen und so. Also es gibt, wenn man nicht, wenn die Top-Geschwindigkeit nicht das Wichtigste ist, aber nur, dass man am Rollen bleibt, dann ist es sehr, sehr anders und ist 650 oft eine bessere Taktik. Auch vom Komfort her. Also wenn man mit einem Gewinner in Dirty Cancer, der fährt nur 10 Stunden. Also, und der fährt jeden Tag 5 oder 6. Das geht schon. Aber der Mann oder Frau, der in 20 Stunden da finishen wird und jeden Tag nur 1 Stunde Zeit hat, um zu fahren, da ist Komfort viel, alles, viel wichtiger als Topgeschwindigkeit. Mhm. Das ist alles. Komfort ist alles. Ja. Und es gibt kein besseres Komfort als eine große Reife. Ja.
Und das White, was ihr jetzt rausgebracht habt, zeigt das ja auch nochmal, dass wir vielleicht, wenn wir das richtig verstanden haben, das denken wir mal, dass ab klassischerweise den Rennradfahrer und 28 Zoll vielleicht bis 40 mm und den Gravelfahrer ansprechen und mit dem Wide, also den breiteren Rad, dann eher den Gravel-Radfahrer und mehr den Mountainbiker ansprechen. Ist das auch so eure Idee gewesen, so wie wir das auffassen? Nee.
Ja, dann sagt mal, wie eure Idee war.
Also die Idee von dem Wide war das gleiche wie jedes Fahrrad. Das ist ein Fahrrad, das wir selber fahren möchten. Mhm. Das ist immer der Grund.
Also, das ist doch ein guter Grund.
Und dann sehen wir mal rum, ob es noch andere Leute gibt, die es auch fahren möchten. Und ich denke, dass der Kunde nicht so viel anders ist vom Up und Wide. Er wohnt vielleicht irgendwo anders. Aber also der Wide ist super von 35 mm Breite bis zum 60 mm Breite. Der Up ist super von 28 bis 54. Und naja, wenn ich, also in Holland brauche ich nicht 60 mm Reifen zu fahren. Aber ich könnte natürlich den Wide fahren mit dann 35 oder 38 mm 710. Aber ja, ich denke, es hängt mehr davon ab, dann, dass es an total anderen Personen ist. Oder dass, naja, okay, wenn man wirklich im Gebirge wohnt, hat man vielleicht auch schneller ein Mountainbike schon. Also ist es ein Mountainbiker, aber es kann auch ein Straßenfahrer sein, der den Wide kauft.
Aber ihr habt auch nichts dagegen, wenn man was kauft, oder?
Das ist nicht gut, dann wird die Firma zu.
Nee, aber ich glaube eben, ich habe oft, dass Leute sagen, okay, ich habe den Up und jetzt möchte ich einen Wide kaufen. Genau. Und sage, okay, was möchtest du denn fahren? Na ja, dann was mal aufbauen mit dem Venture 2.0 und sage, oh, dann kannst du auch auf den Up bauen. Du brauchst kein neues Rad. Das sagen wir oft. Okay. Also wir brauchen nicht mehr Sachen in dieser Welt. Also
aber es gibt schon halt der Kunde, denke ich, der jetzt einfach zwei hat, weil das war der vorher zwei Laufräder hatte und jetzt will er einfach keine Laufräder mehr wechseln. Und es gibt dann wenig
auch. Und das jetzt dann auch benutzt, um eine breitere Reife auf seinen 650
Meter zu stellen. Also ich wäre auch so ein Kunde, einfach die Idee zu sagen, ich habe zwei Gruppen.
Ja.
Weil so ein Upper als Rennrad und Gravel aufgebaut, würde ich zum Beispiel nie mit dieser dicken SRAM 1050 Kassette aufbauen. Ja. Während ich das Wide finde ich mit dieser 1050 Kassette und einfach ist der Knaller. Weil wenn man wirklich sagt, man fährt vielleicht doch mal irgendwie so ein Jedermann-Rennen mit dem Upper oder Up, dann ist es ja vielleicht auch nicht doof, zweifach zu fahren. Wobei du, für dich ist zweifach, glaube ich, schon Geschichte. Ne? Du würdest wahrscheinlich dein Rad nur noch einfach aufbauen.
Ich habe nichts gegen Leute, die zweifach fahren.
Okay, das ist ja schon mal
so. Ich habe nur was gegen Umwerfer.
Also Sie müssen es mit der Hand umlegen, ist okay.
Nee, also nicht für die Leute, die Umwerfer benutzen, sagen wir, aber für Umwerfer. Ja. Also für einen Ingenieur ist ein Umwerfer natürlich ein bisschen ein Affront. Ist das Deutsch?
Ja, kann ich verstehen.
Unglaublich. Ja. Ein Ding, das mal gegen diese Kette.
Ist ein Stück Metall, das ein anderes Stück Metall rüberdrückt, oder?
Ja, das drückt, bis es von dem Kettenblatt runterfährt. Ist natürlich. Also, wenn man das vergleicht mit dem Schaltwerk, was natürlich wie ein Uhr ist.
Ja.
Oder mit einem Getriebe, wenn wir den Ingenieur jetzt herausfordern, das ist was anderes.
Stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen.
Naja, also bitte.
Also nicht so negativ aufgefallen, dass ja wirklich das Metall die Kette wirklich zwanghaft rüberschieben muss, während hinten die ganzen Röllchen und so, die machen das ja alles so automatisch.
Ja.
Man muss mal genau hingucken, ja. Interessant.
Bei dir auch so, als Verfechter von einfach mittlerweile, oder sagst du, oh, ich kann beide Welten ganz gut verstehen?
Ist Schweizer.
Ich bin neutral.
Du bist da.
So, Mann. Also übrigens, wenn ihr jetzt noch irgendwie Geld habt oder so, es ist eine der letzten Chancen, jetzt das noch in der Schweiz zu deponieren, auf unserem Banken. Nee. Ich kam natürlich eher so aus dem Mountainbike-Bereich.
Da war ein Ball.
Von dem her war für mich einfach immer ein Thema. Eben, ich habe auch diese Einfachheit geliebt. Eben, ich habe auch schon immer gehasst, vorne zu schalten. Also nicht nur, weil es ein Stück Metall ist, das ein Stück Metall rüberschiebt, sondern auch, weil ich überlegen muss. Und das ist nicht meine Stärke.
Ah.
Das macht Gerard. Ja, nein, immer dieses, ey, ich muss mal eins hoch vorne, dann gehe ich hinten zwei, weiß nicht was und so. das hat mich immer genervt. Und gerade beim Bike war es natürlich super schön. Das ist das Einfache, weil du halt viel mehr Geschwindigkeitsänderungen hast wie beim Rennrad, wo du halt diese konstanten Geschwindigkeit hast. Bist du irgendwie runtergefahren, dann musst du möglichst schnell halt irgendwie einen kleinen Gang haben.
Ja.
Und das Gleiche hast du ja beim Gravel irgendwie auch, oder? Mhm. Und dann musst du halt nicht, oh, jetzt muss ich vorne noch runterschalten, das dauert 3 Sekunden, dann muss ich hinten noch 2 hochschalten. Und so diese Einfachheit,
ja.
Die hat mir eigentlich immer gefallen. Eben, wenn ich jetzt auf der Straße im Moment, sage ich immer, fahre ich einfach, wenn ich jetzt einen Straßen habe, wenn es einmal 13 gibt, weil dann fehlt mir eigentlich nur noch ein Gang, weil irgendwie 2 mal 11, das sind eigentlich nur 14 Gänge. Wenn ich jetzt einen reinen Straßenrad hätte, würde ich immer noch zweifach. Aber für Gravel ist für mich einfach eigentlich gesetzt. Ja, dann würde ich nie zweifach fahren.
Ja, können wir unser Spiel nachher gar nicht machen.
Warum?
Ja, gucken wir mal.
Haben wir einfach zweifach als Frage drin gehabt? Ich weiß es nicht.
Okay. Ja, haben wir ganz schön viel noch so mitgenommen. Was haben wir denn so noch so auf unserer Wunschliste?
Das Einfach-Zweifach-Spiel.
Ja, das können wir ja machen.
Wann kommt die Pizza?
Genau, die Pizza stellen wir gleich.
Also wir haben so ein A, wenn ihr das machen wollt, ja. so ein Minispiel A oder B, was auch immer dann so die Sachen sind. Also es wäre schön, wenn wir nicht sagen, das überspringe ich.
Oder? Da gibt es in der Schweiz eine ganz schlimme Sendung, die macht es immer so quasi.
Okay.
Um die, das sind immer Paare, ne? Und um diese...
Ein separater muss man sehen, ob die gleiche Antwort gibt.
Anja!
Also. Das heißt immer, du bist so irgendwie beziehungsfähig, dann kommt so 75% beziehungsfähig und so.
Ist da es, wissen wir die Antwort schon, oder?
Also ihr wisst jetzt also eine Frage wahrscheinlich schon.
Wir schlafen ja schon im Doppelbett, das beantwortet
das,
eigentlich.
Das kann nicht sein.
Das
hast du vorhin gesagt, also Andi Kessler hat vorher gesagt, das hätten wir doch eigentlich auch in dem Doppelzimmer, wo wir sind, im Bett drehen können. So wie Ernie und Bert von der Sesamstraße.
Oben bei euch im Headquarter, da wo wir auch übernachtet haben.
Da gibt es 2 Separatenbetten.
Ach so, okay.
Im Headquarter sind 2 Separatenbetten.
Ja, die ganze Zeit auseinanderschieben.
Da waren wir.
Ja, ja.
Und mit den Klamotten im Kühlschrank.
Das geht.
Das ist
meine Privatsphäre.
Ja, da war was zu essen drin.
Ja. Aber weißt du, warum die Klamotten im Kühlschrank liegen?
Damit sie
als
Ungeziefer getötet
werden. Als Fausto Coppi sein erstes großes Rennen gewonnen hat, hat er das Geld verdient, hat er für seine Mutter einen Kühlschrank gekauft. Weil die hat nie einen Kühlschrank im Küchen gehabt. Aber der Mutter hat nie verstanden, wofür es war, und hat immer dann die Klamotten im Kühlschrank gelegt. Und er hat nie sagen wollen, okay, das ist eigentlich...
Jetzt wissen wir, jetzt aber hat sich hat diese Sache nichts, mit dem Kühlschrank...
Nee, hat aber nichts zu tun mit dem Kühlschrank.
Für mich,
aber doch eine schöne Stunde.
Ja, für mich war es eigentlich immer so ein anderer Bewegungsgrund. Stell dir vor, du hast einen ganz heißen Tag, so 38 Grad, 90% Luftfeuchtigkeit. Dann hast du da deine schönen, kühlen Unterhosen drin.
Du fährst mit Unterhosen?
Nee, aber ich ziehe ab und zu auch...
Ja, keine Rasse, 24...
Also im Büro fahre ich nicht nur.
Ach so, und im Büro möchtest du auch eine gekühlte Unterhose haben.
Weißt du, wie schön. Ja.
Aber jetzt müssen wir das nochmal unsere Podcast-Zuhörer aufklären. In dem Büro bei
Open
in Basel ist oben ein kleiner Gästeraum, wo man schlafen kann. Und da stand ein Kühlschrank. Und da... Ich weiß
hat
gar nicht,
warum haben wir denn da Hunger gehabt?
Da sind Klamotten drin. Kühlschrank lädt ja dazu ein, aufgemacht zu werden. Wäre es ein normaler Kleiderschrank gewesen,
hätte man nie gehabt. Das ist nichts drin.
Der Dan hat so, am 12 Uhr nachts muss jemand zum Kühlschrank.
Hey, ich will hier nicht gedicht, ich werde gemobbt. Ich verkaufe jetzt was anderes.
Ja, verkauf jetzt B.
Gut, wer von euch beiden möchte denn anfangen? Mit der Frage.
Ich fange an.
Dann muss ich, soll ich das machen oder willst du anfangen?
Wenn du meine Klaue lesen kannst.
Das ist der erste.
Wir sind 7.
Das ist Ingo Andy.
Okay.
Das und dann gibt es
Dan Gerard.
Und dann gibt es
Das steht schon Gerard.
Also achso, ich muss ja noch einmal umblättern.
Okay. Die Fragen sind ja nicht so wichtig. Da steht
gesagt, vorher muss ich so halten, damit du nicht...
Nein sagen. Nein.
Kannst du hier schmeißen.
5 Sterne bei Google geben. Die ganze Autofahrt,
haben wir überlegt.
7 Stunden Autofahrt, waren nur 5, 6,
wir sind durchgekommen.
7 Stunden und 2 Seiten Fragen, das ist alles?
Ja,
genau.
Wir sind nicht sehr produktiv.
Das sollten wir als Frage machen?
Weiß ich nicht.
Die ist ja ganz einfach.
Nein, also entscheidend sagen, ist nicht lange nachdenken,
ja, ja, nein,
A oder B. Oder du sagst dann die Antwort, nicht
einfach die Antwort. Ne?
Ich weiß nicht, was kommt.
Wir machen die Frage.
Jetzt weiß ich, was kommt. A, wollen Sie mit Ihrer Frau was essen gehen?
B, B, B. Ich nehme jeden Fall B. Nein, der geht ja anders. Sie haben gewonnen. Ein Hauptpreis. Sie können sich aussuchen. A, ein Wellness-Wochenende mit Ihrer Frau. B. Ich nehme in jedem Fall B.
Sehr gut. Also, die erste Frage. Nur, wie gesagt, nur die Antwort. Gar keine, ihr braucht euch nicht
keine zu rechtfertigen.
Keine Gegenfrage.
Aber nachher können wir noch.
Mal überlegen. Ja, okay. Euch die Zeit geben.
Fange ich doch noch an zu schwitzen.
700C, 650B.
700C.
650B.
Ja, du bist später dran.
Nur meine Meinung.
Uphill, Downhill.
Uphill,
Downhill.
Du kriegst extra Fragen.
Der wird ja gleich noch so eine rote Karte ziehen.
Zuerst gelb, oder?
Ja. Schwarz, orange.
Orange.
Garmin, Wahoo.
Nichts.
Geht nicht.
Geht nicht.
Doch, das geht.
Nein, geht nicht.
Doch.
No option.
Also fest. Wahoo.
Mit Powermeter?
Ohne Akku.
Ohne Powermeter. Mit Powermeter, ohne Powermeter.
Oh, das ist einfach.
Oval. Er hat ohne gesagt.
Ja!
Okay.
Ich habe gar nicht abgewartet, ich habe ohne gesagt.
Oval. Das
geht schnell.
Oval, rund.
Und
für die Räder?
Ja, die für die Laufräder.
Das Spiel funktioniert nicht.
Kurze Socken, lange Socken.
Kurz.
Riegel, Gel.
Riegel. Nein, Gel. Sorry,
Gel. Giro, Tour de France.
Giro. Nur wegen einem guten Essen.
Großglockner, Stilfzer Joch.
Stilfzer Joch.
Asphalt, Tarmac.
Hä? Das ist das Gleiche.
Asphalt oder Tarmac?
Ein anderes Wort. Welches Wort?
Aha!
Magst du
nicht? Asphalt. Ich bin ein Schweizer.
Wein, Bier?
Wein.
Lamborghini, Land Rover.
Land Rover.
Muss ich erstmal entziffern, was er überhaupt meinte. Gérard Room, Gérard Depardieu.
Gérard Depardieu, was für eine Frage. Was für eine Frage.
Da haben wir lange im Auto gesessen, ob wir das fragen sollten.
Also das machst du erwarten, oder?
Sicher. Er hat sofort Gérard Depardieu
gesagt. Wir hätten nur Gérard Room sagen müssen.
B, B, B.
Aber du hast sofort Gérard Depardieu.
Sicher?
Samsung, Apple?
Apple.
Roubaix, Flandern?
Roubaix.
Stolle, Slicks?
Stolle.
One by, two by?
One by.
Hotdog, Bratwurst?
Ich bin Vegetarier.
Veganen Hotdog, vegane Bratwurst?
Ah, vegan. Vegane Bratwurst.
Okay. Das war's.
Also, er hatte fast alles anders.
Du kriegst aber andere Fragen.
Ja, verstehe.
Gut, dann machen wir jetzt aber. Nee, das schaffen wir in 11 Minuten.
Schaffen wir das
noch? Hoffe ich doch.
Hoffentlich kann ich meine eigene Klaue noch lesen. Im Schreiben stehen.
Darf ich auch reinreden oder nicht?
Ja.
Paar Sachen sind vielleicht. Also, okay, die eine Frage ist gleich: 700C, 650B.
650B.
Holland oder Kanada?
Naja, Holland ist ja kein Land.
Also Holland, Kanada. Niederlande oder Kanada?
Nein, da kannst du nicht die Fragen.
Na gut, aber dann sage ich halt Holland oder Kanada. Wir spielen auch immer
gegen Holland. Ja, so hat Kanada geantwortet.
Wir können ja auch sagen, in Holland, da ist Kanada.
Das ist ja unglaublich, dass du ja verlierst von einer Provinz. Nicht mal von einem Land. Okay, Kanada.
In Holland, da
ist. Also, Kanada ist die Antwort.
In der Schweiz sagen sie, in Holland, da ist keiner da. Ja, da kriegst du nicht.
Ich hab schon falsch. Shimano oder SRAM?
Gefährlich. Ganz gefährlich.
Heute?
Es gibt kein Weiter und es muss nichts erklärt werden.
Man kann auch beides gut finden und einfach eine Antwort trotzdem geben.
Ihr seid ja schon bewusst, dass wir jetzt einen Lieferant verlieren können,
also,
oder?
Wir sind, der Podcast ist unterschätzt hier. Wir haben ja nur 100 Zuhörer.
Campagnon. Also, heute würde ich sagen SRAM. Aber mein eigenes Rad hat Shimano drauf.
Interessant, wie man sich windet auf so eine einfache Frage. Kann man doch auch antworten.
Und du? Shimano oder SRAM?
Shimano.
Und du?
SRAM. Aber auch heute erst. Auf den Rädern ist
SRAM. Aber ich fahre auch Ernie. Beides, aber ich wüsste, welche Antwort ich gebe.
Wie man eine einfache Frage so schwierig beantworten kann. Ne?
Also ich habe aber sofort geantwortet, Shimano. Mhm. Sehr du gut. Hast Angst um Business? Nein, hast du gar nicht.
Er hat das wie ein Schweizer gemacht.
Hm? Also SRAM. Seine Antwort ist SRAM. Chris Froome oder Geraint Thomas?
Geraint Thomas.
Geraint Thomas. Flair, kein Flair? Flair, kein Flair?
Lenker?
Handlebar? Oh, beim Lenker. Eine halbe. Also ach. Recht und dann...
Ach so. Ein 3K, rechts Flair,
ein,
links
kein Flair. Nein, ein 3K-Flair. Also nur den Flair unter dem Bremshebel. Mhm. Nicht von oben an, dass die Bremshebel auf 45 Grad stehen. Mhm. Ja.
Aber dann würde ich sagen Flair.
3T-Flair würde ich sagen.
3T-Flair, okay.
Okay, gute Antwort.
Danke.
Blau oder grün?
Oh, grün.
Garmin oder Wahoo?
Ohne Batterie... Einer von beiden ist okay. Garmin oder Batterie? Also ich hab ein Garmin zu Hause.
Oval oder rund? Hm? Oval oder rund?
Rund.
Mit Pulsmesser, ohne Pulsmesser?
Ohne.
Ohne mit Lachen? Titan oder Stahl?
Stahl.
Wasser oder einfach. ISO? Hm? Wasser oder ISO?
Wasser oder ISO?
Isotonic?
ISO-Stahl oder...
Oh. Also Gatorade oder
Wasser?
Wasser.
Alpe d'Huez oder Mont Ventoux?
Alpe d'Huez.
Schotter oder Gravel?
Schotter.
Schotter. Austern oder Trüffel?
Was?
Austern oder Trüffel? Austern sind diese komischen Muskeln, die man roh isst.
Delikatesse.
Wie heißen die auf Englisch?
Oh, Oyster.
Oh, okay.
Oder Trüffel.
Truffles.
Truffle.
Ich bin Vegetarier, also Trüffel, aber mag ich auch total nicht. Also,
dann ist die nächste Frage, was für dich?
Mag ich eigentlich besser, aber schwierig.
Tesla oder BMW?
BMW.
Schnelle Antwort.
Ja, weil ich BMW i3 habe.
Ehrlich?
Aber das ist nicht erlaubt, das zu erläutern. Also,
nee, genau. Ist nicht erlaubt zu erläutern, BMW. Ja. Mac oder Windows?
Mac.
Tubeless oder Schlauchreifen?
Tubeless.
Thanks a lot.
Das war's.
Mehr haben wir gar nicht, jetzt wissen wir alles.
Okay, super. Mhm. Seid ihr zufrieden? Danke vielmals.
Ja,
sind wir zufrieden? Ist das wichtig?
Seid ihr zufrieden?
Wir sind sowieso zufrieden. Okay, wir fühlen uns minimal geehrt, dass ihr das mitgemacht habt. Und wir haben nicht geehrt? Minimal geehrt.
Wir fühlen uns maximal geehrt, dass wir gefragt worden sind und dass ihr einen schönen Saal.
Ja, ganz romantischen Raum hier.
Der Eurobike extra. Nein, es war super, dass ihr zugesagt habt. Wir hätten eigentlich nicht gedacht, dass ihr zusagt.
Hat Spaß gemacht.
Vor allem Hut ab, während der Messe überhaupt die Zeit zu finden. Wir haben alle Augenringe. Hunger haben wir, glaube ich.
Das ist besser als Podcast, als das YouTube-Video, weil wir ein bisschen müde aussehen.
Ja. Nein, wir sind nicht nur minimal geehrt. Also, danke für alles.
Ja, danke.
Sehr cool. Vielen Dank und
die Batterie hat hoffentlich.
Ich hoffe, dass.
Ja,
müssen wir mal checken. Wir haben 3 Minuten.
Ja. Müssen wir mal checken.
Ich hoffe, der Sound hat alles funktioniert.
Die Toilette, ich komme dann wieder.
Ja.
Okay, super.
Tschüss. Sollen wir das mit aufnehmen, wie du auf der Toilette bist?
Nein, das finde ich schön.